Außerdem Probenzeit ist Lebenszeit und die ist begrenzt und wir sollten auch bei der Probenzeit Spaß haben.
Ob ich es wollte oder nicht, ich war einfach Bohemier, als ich junger Künstler war.
Ich habe eine große Leidenschaft und Liebe fürs Theater.
Die Geschichte geht ja, also jetzt mal aus meiner Sicht, ja, um die Nachtclub-Sängerin Sally Bowles.
es geht eigentlich um nur mich. Um dich.
Sweeney Todd wäre natürlich eine Wahnsinnsrolle, was ich sehr gerne machen würde. Also schauen wir mal.
Ich liebe Ballett. Das ist so meine Welt und mein fast ganzes Leben. Ne?
Mhm. Ja, ich bin ein Showgirl. Also ich mag das.
Und es ist ja sozusagen Haute Couture, die wir hier arbeiten.
Die Frage der Rassifizierung, ob man jetzt von Rassismus betroffen ist oder eben nicht wie du, ist es ja trotzdem total wichtig zu merken, das hat einen Einfluss.
Aber natürlich ist auf der Bühne einfach der Raum größer und man muss Sachen nochmal ein bisschen größer oder kann Sachen ein bisschen größer übertragen als im Film, weil einfach das Auge viel näher dran ist.
Außerdem habe ich eine Figur geschrieben, die ich niemandem zumuten konnte. Deshalb musste ich sie selber spielen.
Die SchülerInnen können eingreifen und es kommt immer wieder was Neues.
Wann hier in Dortmund sowohl im Konzerthaus, also auf der Bühne, als auch im Graben, eigentlich meine schönsten musikalischen Momente.
Jetzt stehen wir auf dem Dach. Wir haben hier als erstes öffentliches Gebäude der Stadt Dortmund einen Wald auf dem Dach.
Bühne frei, der Theater Dortmund Podcast.
Hallo ihr Lieben, ihr seht es schon am Folgentitel. Wahnsinn, wie schnell die Zeit vergeht. Heute ist schon die 40. Folge Bühne frei, der Theater Dortmund Podcast. Was mich total freut, dass wir schon so lange die Folgen produzieren können und euch alle zwei Wochen immer wieder spannende Themen aus unserem Theater bieten können. Ich möchte mich jetzt direkt zu Beginn dieser Folge einfach mal bei euch bedanken dafür, dass ihr treu zuhört, dass ihr neu auf den Podcast stoßt, euch vielleicht auch alte Folgen anhört und dass wir das jetzt schon seit jetzt 40 Folgen machen dürfen. Und da ja heute sozusagen eine Jubiläumsfolge ist, dachte ich mir, biete ich euch mal was Besonderes. Und zwar haben wir einen kleinen Recap vorbereitet. Wir haben aus den letzten 39 Folgen die Highlight-Folgen zusammengeschnitten, aus allen möglichen Sparten. Wir hatten ja schon wirklich ganz tolle GesprächspartnerInnen bei uns zu Gast. Und ja, ich dachte mir, es ist Zeit für eine kleine Rückschau. Was war, wer war schon bei uns? Und ja, ich wünsche euch ganz viel Spaß mit meinen Highlights. Und vielleicht hat ja der oder die ein oder andere von euch Lust, auch nochmal in alte Folgen reinzuhören. Und ich fange mal direkt an. Ein großes Highlight war natürlich die erste Folge. Gestartet sind wir mit Bühne frei in der letzten Spielzeit. Am 28. September 2022 ist die erste Folge erschienen. Damals noch mit meinem Vorgänger Julian Schildheuer. Und bei ihm war der Regisseur Nikolaus Hapian in der ersten Folge zu Gast. Der hat die Zauberflöte zu Beginn der letzten Spielzeit inszeniert, womit, wie er selber gesagt hat, ein Kindheitstraum für ihn in Erfüllung gegangen ist, dieses Stück zu inszenieren. Und die Zauberflöte wurde auch diese Spielzeit wieder aufgenommen. Nikolaus Hapian ist öfter mal ein Gastregisseur bei uns am Haus und er hat jetzt vor kurzem mit der Zauberflöte sogar sein Debüt in den USA. Und ja, was mich damals, als ich daneben saß, als die Folge aufgenommen wurde, sehr beeindruckt hat, war die Herangehensweise von Nikolaus Hapian an die Proben, generell wie er gearbeitet hat, wie er mit den Darstellenden umgeht, einfach seine Philosophie, wie er so ein Stück inszeniert. Ja, deswegen ist er natürlich auch immer ein gern gesehener Gast hier bei uns im Theater.
Ich glaube einfach, Theater muss generell Verführung sein. Die Sängerinnen und Sänger, die muss ich mit meiner Begeisterung, mit meiner Liebe zu diesem Stück so anstecken, dass sie sich auch in diese Inszenierung, die wir auch gemeinsam entwickeln, verlieben. Das heißt, wenn ich dann weg bin, kann ich ja total sicher sein, dass die das mögen, dass sie das gern tun. Also mir ist immer wichtig, dass die Leute aus einer Freude heraus das alles tun. Weil ich finde immer, ich sage jetzt mal aus einem durchschnittlichen Schauspieler, wenn der Freude bei dem hat, was er tut, kann ein genialer Schauspieler werden. Aus dem besten Schauspieler überhaupt, wenn der das doof findet, was er tun muss, dann wird er auch nicht gut sein. Und das ist eher meine Philosophie. Also außerdem Probenzeit ist Lebenszeit und die ist begrenzt und wir sollten auch bei der Probenzeit Spaß haben. Ich bestärke durch Lob und natürlich sagt man auch, ja, das hat jetzt nicht funktioniert, aber das ist natürlich auch ganz normal und respektvoll. Aber wenn man sich auf die Leute einlässt, kann man wirklich, glaube ich, aus allen Leuten das Beste herausholen. Und da bin ich eigentlich nie falsch gefahren damit bisher.
Ich fand, er hat auch sehr schön formuliert, nicht nur seine Herangehensweise in den Proben, sondern auch generell, wie er eine Produktion inszeniert und was dabei sein Anspruch ist.
wenn ein Theaterabend wirklich, wirklich schief geht, in meinen Augen, dann ist es so, dass das Publikum reingeht und sich dumm fühlt. Das ist das schlimmste Gefühl, das man dem Publikum geben kann. Dann haben wir als Regisseure unsere Mission nicht erfüllt, glaube ich. Sondern ich finde es ja viel spannender, wenn man das Gefühl hat, man ist adressiert, man ist eingeladen auf diesen Abend. Und wenn man etwas nicht versteht, dann ist es gut, wenn das ein Appell ist, sich darüber zu informieren. Und man tut es aber von sich aus, weil man von sich aus das wissen will.
Nikolaus Hapjan ist auch in dieser Spielzeit, also 23/24, zurück nach Dortmund gekommen und hat hier die sehr beliebte Operette Orpheus in der Unterwelt inszeniert, die jetzt diese Woche, wenn die Folge erscheint, der Niere hat tatsächlich. Genau, über die Produktion haben wir ja auch schon viel gesprochen. Ein weiterer renommierter Regisseur, der bei uns im Podcast zu Gast war und der auch immer wieder hier ans Theater Dortmund zurückkommt, ist Gil Memert. Und das war auch eine große Ehre, mit ihm sprechen zu können. Das war zu Beginn dieser Spielzeit. Gil Memert ist in der Musical- und Theaterwelt eigentlich überall bekannt. Er hat inszeniert in Wien, in München, in Bonn. Er hat Elisabeth am Schloss Schönbrunn inszeniert. Und deswegen waren wir natürlich sehr geehrt, dass er sich die Zeit genommen hat, zwischen der Premiere von La Bohème und der Premiere von Rent mit uns zu sprechen. Das hat uns sehr gefreut und war wirklich eine große Ehre. Er hat in den letzten Spielzeiten eigentlich alle Musicals, die ihr gesehen habt, bei uns an der Oper Dortmund inszeniert. Von Cabaret über Jekyll and Hyde, Berlin Skandalös. Und in dieser Spielzeit gab es die Besonderheit, dass er sowohl die Oper La Bohème als auch das Musical Rent inszeniert hat, das von dieser Oper La Bohème von Puccini inspiriert ist. Also die Geschichte beruht auf La Bohème. Genau, das Besondere war in dieser Spielzeit, dass sich das Publikum quasi beide Inszenierungen hier anschauen konnte in einem Haus und sozusagen ein bisschen vergleichen konnte.
Weil es da viele Parallelen eben gibt, die ich ganz bewusst so gewählt habe, ganz bewusst szenische Vorgänge, Figurenkonstellationen übertragen, womit ich eine weitere Erzählebene aufmachen kann, die mich sowieso immer bewegt, weil ich es erstaunlich finde, wie vergangene Generationen eigentlich die gleichen Themen hatten wie wir. Ja. Und natürlich neigt man dazu, auch alte Stoffe ja gerne zu modernisieren. Ich finde es manchmal auch stärker, das manchmal zu lassen und zu sagen, guck mal, was man selber modernisiert in seinem Kopf, wie man merkt, wie aktuell das war. Und bei diesem Konzept ist natürlich naturgemäß so, dass wir die La Bohème sehr traditionell gelassen haben, was auch toll war, weil das Handwerk von Puccini großartig ist, weil wir wussten, wir machen ja anschließend Rent und Rent ist der Kommentar dazu. Ja. Sonst würde man ja vielleicht eine Oper nochmal interpretatorisch stärker untersuchen. Und beim Rent ist es eben so, dass diese Nebenfiguren, die heißen dann nicht mehr Colleen, sondern Collins und Chonard, der heißt dann hier Angel, Dumont Chonard, dass diese Figuren viel weiter auserzählen werden und dass durch neue Paarkonstellationen natürlich auch die verschiedenen Varianten der sexuellen Neigung erzählt werden können, dass es also viel mehr gestreut ist und dadurch wird der Fächer nochmal viel größer aufgemacht und vielleicht Themen, die in La Bohème so zwischen den Ritzen, zwischen den Texten schlummern, werden hier wirklich aufgerissen und das macht es sehr spannend. Ja, erstmal ist es eine Grundsituation, die sich ja fast jedes Jahrzehnt oder alle 20 Jahre wiederholt, dass eine junge Generation sich die Welt mit anderen Augen oder anderen Sinnen erarbeiten möchte und sich damit auch absetzt von der Eltern- und Erziehergeneration und so ein bisschen aussteigt. Und Kunst, sich künstlerisch zu betätigen, die eigenen Themen, die eigenen Welten künstlerisch zu reflektieren, ist ja etwas, was immer wieder vorkommt. Puccini hat den Begriff eigentlich in die Welt getragen, dass die Künstler sich als Bohemians empfinden. Und das werden nicht wenige erlebt haben. Ich kann mich davon nicht freinehmen. Ich musste mich auch, ob ich es wollte oder nicht. Ich war einfach Bohemian, als ich junger Künstler war und musste ehrlich gesagt auch schauen, wie ich überhaupt die Miete nächsten Monat zusammentragen kann. Mhm. Was ein großer Unterschied ist, dass es bei Rent, das ist doch eine sehr viel politischere Generation, ist eine moderne Generation, die sich viel stärker mit den Themen ihrer Zeit wirklich auseinandersetzt und mitten rein begibt.
Ich finde es spannend zu hören, wie die Herangehensweise von RegisseurInnen an ein Stück ist, wenn sie den Stoff quasi vorliegen haben, wie sie das Ganze dann auf die Bühne bringen. Und auch Gil Memert hat uns erklärt, wie er arbeitet.
Jetzt habe ich hier wirklich ein Traumteam mit Melissa King als Choreografin, der ich so blind vertraue, oder Michi Grundner, der das Licht macht, der mich blind versteht, und Falk Bauer, Jens Kilian, Leute, mit denen ich ewig arbeite. Man versteht sich, man vertraut sich, das macht wahnsinnig viel aus, dass das Team einen gleichen Geschmack hat, eine gleiche Ästhetik und dass auch alle wissen, wie ich ticke, worauf ich Wert lege. Ich kann ja die Leute durchaus auch zum Wahnsinn treiben, mit einer gewissen Akribie, und beim Inszenieren versucht man erstmal, was ist der emotionale emotionale, der dramaturgische Kern einer Szene und trotzdem beim Arbeiten denkt man sofort, okay, was bedeutet das für den Umbau, was bedeutet das fürs Licht, was heißt es für die Requisiten, was heißt es tonakustisch, und da denkt man natürlich auf allen Ebenen mit, weil man weiß, da werden so viele Probleme daraus entstehen, die gelöst werden müssen. Und was ich sehr früh gelernt habe am Theater, für mich, für mein Theater und gerade im Musical, vom ersten Tag an starten die Endproben. Mhm. Und ich weiß, dass viele auch die Philosophie haben, ach, fangen wir mal gemütlich an und reden so ein bisschen, fühlen uns gut, ach, morgen proben wir mal nicht, ach, da gehen wir mal lernfrei, ach, das Wochenende machen wir frei, und das kann sich bitter, bitter rächen am Schluss. Ich versuche immer, dass der Schluss, dass die Endproben dann irgendwann auch entspannter werden, weil man viel vorausgedacht hat.
In der Folge von Gil Mehmet, das ist die Folge 23, da könnt ihr euch auch nochmal anhören, wie er ausführlicher erzählt, was für Parallelen oder Unterschiede es in den Inszenierungen und auch in den Geschichten der Stücke gibt, was er sich dabei gedacht hat, zum Beispiel beim Bühnenbild, und er geht auch nochmal näher auf einzelne Rollen ein oder auf die Hintergrundgeschichten, wie die beiden Stücke entstanden sind. Also da könnt ihr auf jeden Fall nochmal einiges nachhören. Ich fand das Gespräch auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Wenn ihr euch schon ein paar der letzten Folgen angehört habt, dann wisst ihr, dass ich großer Fan der Inszenierung Rent war und auch mehrmals das Musical besucht habe. Und natürlich war es mir sehr wichtig, auch mit jemandem aus der Rentcast hier im Podcast zu sprechen. Und deswegen war eine meiner Highlight-Folgen auch die Folge 36 mit Lukas Meyer. Der Musical-Darsteller hat bei uns die Rolle des Angel in Rent gespielt. Wir hatten vorher auch schon einiges zusammen gemacht, also Videodrehs oder das Plakatshooting zum Beispiel. Auch darüber haben wir ein bisschen gesprochen. Dann hat er von seinem Werdegang erzählt, also wie er überhaupt Musical-Darsteller geworden ist.
Und dann habe ich zu meiner Mama gesagt, ich habe Klavierunterricht genommen, habe gesagt, ich würde jetzt auch gerne Gesangsunterricht nehmen. Und dann hat die da was rausgesucht in Augsburg, und mein Papa hat noch so scherzhalber zu ihr gesagt, ja, ja, schick ihn da ruhig hin, weil die Gesangslehrerin schickt ihn wieder heim, weil der hört sich so schrecklich an. Das wird eh nix. Ja, falsch gedacht. Ja. Die hat mich nicht nach Hause geschickt. Genau, und seitdem ist es nicht wegzudenken aus meinem Leben. Musik, Singen, ich weiß gar nicht, was ich ohne dem wäre. Und dann habe ich mich echt wirklich sehr früh mit 12 oder 13 damit auseinandergesetzt, wie man das zum Beruf machen kann, und habe dann herausgefunden, dass es eben verschiedene Studiengänge gibt. Und ich fand den an der Volkuni so spannend, weil ich A, ein paar ProfessorInnen kannte dort von so Wettbewerben, die ich als Jugendlicher gemacht habe und die super toll fand, und weil die an der Folkwang eben die Kombination zwischen Schauspiel und Musical so besonders ist, weil man mit den Schauspielern die gleiche Grundausbildung hat. Das fand ich eine große Qualität, und deshalb wollte ich da unbedingt hin. Und dann hat es gleich geklappt, zum Glück.
Lukas hat auch betont, dass er schon immer eine große Verbundenheit zum Theater hatte.
Wenn ich nervös bin, dann versuche ich das nicht als Zeichen der Angst zu sehen, sondern einfach, dass mir das wichtig ist. Das Theater ist ein großer Teil meines Lebens, und ich identifiziere mich total mit diesem Teil. Ich habe eine große Leidenschaft und Liebe fürs Theater, und in anderen Bereichen meines Lebens, wo ich das auch habe, regen mich diese Dinge auch auf. Nicht im negativen Sinn, sondern die exciten mich.
Ich bin ja ein sehr großer Theaterfan, und deswegen war es total schön, mit ihm auch darüber zu sprechen, was das Theater ihm bedeutet und was für eine große Rolle Theater in seinem Leben spielt. Er hat zum Beispiel auch von einem ganz besonderen Moment erzählt in einem Stück in London, und ich konnte das sehr, sehr gut nachfühlen, weil ich auch sehr gerne nach London reise und mir da auch immer was am West End dann anschaue. Und egal in welchem Theater, und auch egal, was für eine Inszenierung, wenn es diesen einen besonderen Moment gibt, der einen kriegt, wird einem nochmal so klar, was Theater, was für einen großen Stellenwert das hat und wie schön dieses Hobby und auch dieser Beruf sein kann. Und deswegen fand ich das total schön, dass er nochmal von diesem Moment erzählt hat, weil ich das einfach wirklich sehr, sehr gut nachvollziehen kann.
Wenn Theater so toll gemacht wird und so durchdacht ist und ein Konzept so aufgeht und dann das Stück so lustig, so tiefsinnig, so, also bedeutend im Sinne von nichts ist unnötig an diesem Stück, kein Satz ist so, dass man denkt, ja, kann man streichen, dann, und die Leute alle Weltklasse sind, dann komme ich aus dem Staunen nicht raus. Mhm. Da berührt mich Theater auf wirklich einer seelischen Ebene, dass ich wirklich tagelang darüber rede.
Lukas hat mit Angel eine sehr vielschichtige Rolle gespielt und eine sehr glamouröse Rolle. Natürlich habe ich mit Lukas auch darüber gesprochen, was das Stück Rent so besonders macht.
Ja, ich finde, man lernt das Stück total lieben, weil ich finde schon, dass es auch ein Insider-Stück ist. Also ich finde, der Ort ist sehr spezifisch, die Zeit ist sehr spezifisch und die Themen sind natürlich auch ja jetzt keine leichte Kost, so per se. Aber ich finde, das, was das Stück so besonders macht, sind, dass die Figuren eigentlich so zugänglich sind, obwohl sie in so einem krassen Umfeld sich bewegen. Ich persönlich liebe die Musik total und ich finde, dass die das total plastisch und greifbar macht, ohne dass es kitschig wird oder draufgedrückt, sondern dass es einfach die Größe der Situationen total erfüllt, also die Musik. Und ich habe mich auch echt, ich kannte es so ganz grob, aber jetzt nicht en Detail und ich muss sagen, ich habe mich richtig so wieder verliebt in die Figuren und das Stück und die Musik.
Total. Wir bleiben noch einmal beim Musical. In der Spielzeit 2022-23 hatten wir das Musical Cabaret auf dem Spielplan, was auch von Gil Mehmet inszeniert wurde. Und in beiden Stücken, sowohl Cabaret als auch Rent, hat Bettina Münch mitgespielt. Gemeinsam mit ihr war in der Folge 6 der Musical-Darsteller Jörn Felix Alt bei meinem Vorgänger Julian zu Gast. Und das ist auch eine meiner absoluten Herzensfolgen. Julian und die zwei haben über Cabaret gesprochen, über den Inhalt der Geschichte und vor allem auch über die beiden Rollen, die sie verkörpert haben. Bettina hat Sally Bowles gespielt und Jörn hat Clifford Bradshaw gespielt.
Die Geschichte geht ja, also jetzt mal aus meiner Sicht, um die Nachtclub-Sängerin Sally Bowles.
Es geht eigentlich nur um dich.
Genau. In Berlin der späten 20er Jahre, die sich verliebt in einen jungen Schriftsteller. Oder beziehungsweise, also sie lernen sich kennen, dieser junge Schriftsteller, der aus Amerika kommt.
Eigentlich geht es nämlich um ihn.
Du hast völlig
kurze
recht.
Kurze Aufklärung, das ist Jörn. Ne? Also wer es jetzt noch nicht verstanden hat. Also das Liebespaar sitzt quasi vor mir, richtig?
Genau.
Das stimmt. Ja, die eine Zeit lang sich aneinander festhalten in diesen unruhigen Zeiten und sich dann aber loslassen müssen. Und das ist natürlich sehr traurig.
Der Cliff ist eher so ein bisschen der Betrachter in dieser Produktion und in diesem Stück, der nach Berlin kommt, um dort in Berlin in das Nachtleben einzutauchen und dadurch dann auch Sally kennenlernt. Und ja, ich habe nicht den großen Punk an dem Abend. Emotional schon, aber körperlich ist es für mich lang nicht so anstrengend wie für die Kolleginnen.
Also ich glaube, dass er ihr eine Stabilität gibt und eine Art von Sicherheit, die sie gar nicht kennt und dass das für sie ganz überwältigend ist. Und andererseits ist sie für ihn das Abenteuer und das Flirren und die Großstadt und ja, das, was er nie erlebt und gekannt hat. Und ich glaube, dass das verbindet die beiden oder das bindet sie aneinander für eine Zeit.
Das Stück hat den beiden ziemlich viel abverlangt, wie sie auch in der Folge erzählt haben. Sie kamen nämlich direkt von der Bühne, als sie aufgenommen haben.
Es ist ja auch eine emotionale Reise, die man da macht, die einen dann auch nicht unberührt lässt. Also man geht ja da durch alle Höhen und am Ende durch große Tiefen.
Mhm.
Und ich fand das früher immer ganz albern, wenn Leute gesagt haben, oh Gott, ich werde die Rolle gar nicht los. Aber und sich dann so ganz ernst verbeugt haben. Aber ich muss schon sagen, das macht was mit einem, wenn man sich in solche Zustände begibt. Und das spüre ich dann auch dementsprechend nachher.
Und sie erzählen auch von der Handlung des Stücks, die sehr, sehr vielschichtig ist, weil es nicht nur um diese glamouröse Partyszene in Berlin der 20er Jahre geht, sondern auch um die schweren und düsteren politischen Themen, die zu der Zeit hochgekommen sind und wie diese Stimmung so langsam kippt.
Dann tanzt auf dem Vulkan und es kippt dann auch. Und gerade dieses Kippen und diese Kipppunkte im Stück, wo man gerade noch lacht oder lächelt und dann gefriert einem das Lächeln im Gesicht, finde ich das Reizvolle und Besondere an diesem Stück.
Dadurch kriegt das natürlich alles eine ganz andere Präsenz und eine andere Kraft. Ich finde, das ist heute extrem wichtig. Wir müssen uns nur ein bisschen umschauen. Dieses, wir leben vor uns hin, wir leben in einem Alltag und plötzlich verändert sich eine Kleinigkeit Stück für Stück um uns herum. Das finde ich, ist schrecklicherweise sehr, sehr aktuell.
Sowohl Bettina Münch als auch Jörn Felix Alt waren beide schon mehrmals bei uns am Theater Dortmund, also schon in mehreren Inszenierungen zu sehen. Und nach Cabaret, hatte ich ja gerade schon gesagt, hat Bettina dann auch in Rent gespielt, da hat sie die Maureen Johnson verkörpert. Und wir können uns sehr freuen, denn in der nächsten Spielzeit ist sie auch wieder hier am Haus. Da spielt sie in dem Musical Sweeney Todd, die Mrs. Lovett. Und zwar an der Seite unter anderem von unserem Kammersänger Morgan Moody, der Sweeney Todd spielen wird. Und den wir auch schon bei uns zu Gast hatten, nämlich in Folge 31 haben wir mit dem damals frisch gekürten Kammersänger Morgan gesprochen.
Du bist jetzt seit der Spielzeit 2011/12 hier.
Ja, Kammersänger ist, wenn man viel zu lange in einem Stadt bleibt. nein, also wenn man in einem Stadt länger ist und einen besonderen Kontakt zu Publikum, zu Dortmund, zur Stadt selbst, eine gewisse Präsenz hat und Sachen auf der Bühne zu bringen und eine Beziehung mit den Zuschauern einfach zu entwickeln und zu binden. Also für mich ist immer, ich mache das nicht für mich immer, also ich mache das natürlich für Dortmund und für die Leute, die jeden Abend hier sind. Also das ist für mich wichtig, dass sie immer was erleben und nicht nur so jemand sehen, der auf der Bühne einfach singt. Ich hoffe, dass das rüberkommt, dass ich alles gebe für dieses Theater hier in Dortmund. Ich sag mal so, ich bleibe Dortmund so lange treu, wie ich darf.
Ach, schön.
Und ich freue mich wahnsinnig, hier zu sein noch.
In der aktuellen Spielzeit hat Morgan zum Beispiel in das Rheingold gespielt, beziehungsweise spielt er gerade noch in der Wiederaufnahme von Die Zauberflöte, auch in Orpheus in der Unterwelt, beides ja Inszenierungen von Nikolaus Hapjan. Er hat auch in der Inszenierung von Gil Memat La Bohème gespielt und uns auch verraten, was so seine Highlight-Rollen bisher waren.
Boah, seit ich hier in Dortmund bin, ich habe viele Highlights, also gosh. Uiuiui, da muss ich wirklich überlegen. Ich würde sagen, ich habe einen Top 5. Ja, okay. Also ich habe definitiv Figaro habe ich hier gemacht. Le Nozze di Figaro, Marriage of Figaro, also Figaros Hochzeit. Leporello und Don Giovanni, Fred Graham in Kiss Me Kate. Das hat sehr viel Spaß gemacht mit Emily Newton, meine ehemalige Bühnenfrau hier, die mittlerweile in Nürnberg singt. Und das hat richtig Spaß gemacht. Papageno macht immer Spaß, glaube ich, ja.
Er hat uns auch von seiner Vorbereitung auf Rollen erzählt. Das fand ich total spannend, mal zu hören, wie jemand, der schon so lange als professioneller Opernsänger arbeitet, sich noch auf Rollen vorbereitet, also was dazugehört und wie früh man damit anfängt und wie man es am Ende schafft, die Rollen so auf der Bühne zu spielen, wie er es am Ende dann macht. Und wie lange im Voraus, bevor die Proben anfangen, beschäftigst du dich mit einer Rolle, beziehungsweise fängst du an, dich vorzubereiten?
Sehr unterschiedlich. Also zum Beispiel, ja, ich darf noch nicht beichten, was wir nächste Saison machen, aber ja, meine erste Produktion habe ich jetzt schon angefangen. Mhm. Da mache ich die Hauptrolle. Ich habe schon damit angefangen, da ist viel Text und Überlappen mit über Musik und so und wird einfach sehr viel für mich daher. Ich fange schon an, Gedanken zu machen. Fin de Partie zum Beispiel, was wir Donnerstag anfangen, habe ich schon zwei Produktionen gemacht. Letztes Jahr habe ich in London das Stück gemacht. Daher kenne ich das Stück ein bisschen. Es ist noch in meinem Gehirn ein bisschen aktuell noch. Daher musste ich nicht so viel Zeit damit auseinandersetzen. Obwohl das Stück ziemlich kompliziert ist. Ich bin sehr froh, dass ich das Stück schon kenne. Mhm. Ja, sonst hätte ich wahrscheinlich sehr früh anfangen müssen. Aber schauen wir mal, ob das noch zurückkommt. Aber es ist sehr unterschiedlich. Zum Glück muss ich Deutsch nicht mehr übersetzen. Aber ja, auf Italienisch, das Erste, was man überhaupt macht, ist alles übersetzt, bevor ich überhaupt Töne lerne.
So fürs Verständnis einfach, dann gibt dir mehr Selbstbewusstsein oder einfach Sicherheit?
Ja, und wenn man den Text kennt, dann kennt man die Rolle besser und das gehört zum Vorbereitung und dann ist es leichter, alles auswendig auch zu lernen.
Wie ich gerade schon gesagt habe, spielt morgen in der nächsten Spielzeit bei uns Sweeney Todd. Und ohne dass Jackie wusste, dass es in der nächsten Spielzeit bei uns auf dem Spielplan stehen wird und morgen eben genau diese Rolle verkörpern wird, hat sie diese Inszenierung angesprochen. Und Sweeney Todd war irgendwie total das große Thema bei uns in der Folge. Obwohl ja eigentlich noch niemand wissen durfte, dass morgen wirklich seine Musical-Traumrolle verkörpern wird nächste Spielzeit.
Meine Sweeney Todd steht wahrscheinlich ganz oben mit drauf, oder?
Sweeney Todd wäre natürlich eine Wahnsinnsrolle, was ich sehr gerne machen würde. Also schauen wir mal, ob Herr Germeshausen, ob ich ihn überzeugen kann, dass wir das machen. Das wäre echt schön. Ich habe Sweeney Todd in Aachen letztes Jahr gesehen, auf Englisch. Und der Darsteller kannte ich nicht persönlich, aber wir haben sehr viele gemeinsame Freunde. Ich habe mich dann vorgestellt als der und der. Ich kenne den und den. Ah ja, okay, ah ja, ich habe von dir gehört und so. Und dann haben wir ein bisschen über die Rolle, ein bisschen gequatscht danach. Und das macht Spaß, also privat die Leute danach zu treffen und ein bisschen darüber zu quatschen. Also es macht schon Spaß für mich, mal Oper, mal leichtere Sachen, Operette, Musical, wenn es geht, zu machen. Macht Spaß. Ich finde es schwieriger, lustig zu sein, mhm, als böse zu sein. Böse kommt irgendwie natürlich. Ja, frag meine Kinder. Böse kommt irgendwie für mich viel leichter als lustig sein. Ich finde zum Beispiel, du hast vorher gerade Sweeney erwähnt, das ist eine Rolle, wo man viel, obwohl es sehr dunkel ist und es natürlich, ist der ein böser Mensch? Ja, klar, der ist böse, der tötet Leute. Aber es gibt auch viel Comic in dem Stück. Also das ist ein Stück, wo man wirklich fast beides gleichzeitig machen muss. Mhm. Klar, wenn es kommen würde, würde ich mich sehr freuen, das Stück auseinanderzusetzen.
Ja, sag, dass du Sweeney Todd spielst, ohne zu sagen, dass du Sweeney Todd spielst. Ich freue mich auf jeden Fall sehr auf das Stück. Ich bin sehr gespannt, wie es umgesetzt wird. Ich mag die Musik und ja, bin total gespannt auf die Stimmung, die dann im Opernhaus entstehen wird. Und ja, ich freue mich auch total darauf, morgen in der Rolle zu sehen und auch Bettina Mönch als Mrs. Lovett zu sehen. Ja, ich glaube, das wird ziemlich, ziemlich cool. Die Premiere ist am 12. Oktober und ich glaube, wir können uns da alle auf was freuen. Wir hatten auch Morgens Frau bei uns zu Gast. Jelena Anamudi ist Inspizientin im Ballett und auch ehemalige Profitänzerin im Ballett, was ich sehr, sehr spannend fand. Ich hatte eine Riesenliste mit Fragen an sie. Ich habe sie mit Fragen gelöchert, weil ich schon immer so viel wissen wollte aus dem Leben einer professionellen Tänzerin. Wann hat man mal die Gelegenheit, eine Tänzerin oder einen Tänzer so persönliche Dinge zu fragen oder auch einfach über seinen oder ihren Alltag zu sprechen? Und ja, deswegen ist das natürlich auch eine meiner Highlight-Folgen geworden.
Also ich war jetzt 20 Jahre lang professionelle Balletttänzerin und bin auch irgendwie sehr stolz drauf.
Ja, kannst du auch sein, auf jeden
genau.
Fall.
Genau, und am Theater Dortmund habe ich 13 Spielzeiten durchgetanzt, genau, und ganz viel mit Ximpeng Wang. Mhm. Aufregung gab es immer und Gedanken davor, aber der Moment, wo ich dann wirklich auf der Bühne bin, dann war alles weg und nur das, was ich zu tun habe und ja.
Das war dann, konntest du dann auch genießen, oder?
Genau, also
muss
total.
Muss man wahrscheinlich auch, um diesen Beruf auszuhalten.
Ja, doch. Ich habe immer versucht zu genießen. Ich weiß nicht, wann ich auf der Bühne war und nicht Spaß hatte.
Wirklich auch, das ist ja schön.
Also
schön zu hören.
Vielleicht sehr, sehr selten.
Ja.
Aber ich muss sagen, hier in Dortmund, ich finde die Zuschauer so klasse und so begeisterungsfähig. Also wir kriegen wirklich so viel Applaus und Standing Ovations im Ballett. Also das muss man einfach genießen. Ich liebe Ballett, das ist so meine Welt und mein fast ganzes Leben. Ne? Mhm.
Aber wie ich gerade schon gesagt habe, ist Jelena ja nicht mehr als Tänzerin auf der Bühne, sondern mittlerweile ist sie bei uns Inspizientin im Ballett. Und diese Berufsbezeichnung hat mir, bevor ich am Theater angefangen habe, auch nicht viel gesagt. Also wenn ihr damit noch nicht viel anfangen könnt, das ist, glaube ich, total normal. Und Jelena hat gut erklärt, was eine Inspizientin oder ein Inspizient am Theater so macht.
Und der Inspizient ist halt die Person, die die ganze Vorstellung und den Ablauf koordiniert, was eine riesen Verantwortung ist, aber kein Druck.
Irgendwie, wenn gerade Vorstellung im Haus ist und man weiß, in einer Stunde oder so beginnt es, hört man ja schon immer die Person, also den Inspizient oder die Inspizientin durch die Anlage.
Genau. Ja, das sind diese Einrufe, halbe Stunde davor, 15 Minuten davor und dann der wichtigste Einruf 5 Minuten bevor die Vorstellung beginnt. Das heißt, ich muss wirklich auf die Zeit achten und dann 5 Minuten bevor wirklich achten, dass ich alle Einrufe, die sofort zu Anfang, zu Beginn da sein müssen, auch den Dirigenten und ja, ich habe so meinen Ablauf, den ich alles nennen muss, aber ich bin tatsächlich diejenige, die alles entscheidet, wann was passieren soll und quasi ein bisschen auch Regie macht während der Vorstellung. Und also das ist erstmal das Wichtigste und natürlich diese Beziehung herstellen zwischen dem künstlerischen Bereich und dem technischen.
Eine weitere Tänzerin, mit der ich sprechen durfte, war Helena Sturm. Auch sie ist quasi in einer Doppelrolle bei uns am Theater tätig. Erstmal ist sie Tänzerin, unter anderem in Orpheus in der Unterwelt und meint auch, sie kann sich irgendwie gar nicht vorstellen, nicht mehr am Theater zu sein oder nicht zu tanzen, weil das einfach ein ganz, ganz großer Teil von ihr ist.
Ich weiß auch gar nicht, was ich machen soll, wenn ich jetzt nicht irgendwie im Theater bin. Es ist einfach irgendwie mein Leben. Ehrlich gesagt auch eine Sache, die mich am Theater gehalten hat, also da treffen wir uns, ist Teamwork. Ist einfach der Zusammenhalt und der Glaube daran, dass man, wenn man gemeinsam was macht, dass man da einfach ein gutes Ergebnis rauskriegt und das Können und auch die Leidenschaft von jedem Einzelnen irgendwie dazu beitragen kann, dass man dann Erfolg haben kann. Ja, ich bin ein Showgirl, also ich mag das auf der Bühne stehen, ich mag auch der Supporting Act sein von den Solistinnen und Solisten und ich mag die Gruppe, mit der wir hier arbeiten. Ich muss sagen, das ist mir aber in Dortmund auch schon öfter aufgefallen an sich, dass das Publikum einfach sehr begeisterungsfähig ist. Dass die das so sehr schätzen und einem zurückgeben, auch wenn man das auf der Bühne oder eben hinter der Bühne hört, man hat das Gefühl, da ist einfach viel Dankbarkeit da und auch viel Verständnis dafür, was da geleistet wird und was auch im Hintergrund da natürlich immer mitspielt. Besonders, dass es hier auch ganz oft Standing Ovations gibt, wenn man wirklich eine gute Leistung abgeliefert hat. Das ist wirklich fantastisch. Das erlebt man sonst an wenigen Häusern, dass die Leute einfach wirklich ihre Begeisterung zeigen, indem sie durch die Bank aufspringen und Bravo rufen und sich einfach wirklich mit einem freuen.
Außerdem ist Helena Dramaturgin bei uns am Ballett Dortmund, was ein sehr, sehr, sehr vielfältiger Beruf ist. Mir fällt es immer noch schwer, diesen Beruf zu erklären, auch wenn gleich eine sehr, sehr gute Erklärung von Helena folgt. Weil die DramaturgInnen, egal in welcher Sparte, Schnittstellen mit so vielen Abteilungen am Theater sind, mit den Abteilungen auf der Bühne, mit den Produktionsteams, mit den Gewerken, also Werkstätten und so weiter, aber auch mit zum Beispiel uns in dem Marketing. Wenn wir zum Beispiel irgendwelche Projekte umsetzen, seien es Videos, die wir drehen oder das Spielzeitheft oder Programmhefte, arbeiten wir immer sehr, sehr eng mit den DramaturgInnen der einzelnen Sparten zusammen, dass auch zum Beispiel die Außendarstellung der Produktion genau zu den Stücken auf der Bühne zusammenpassen, dass alles am Ende Sinn ergibt und alles einen roten Faden hat. Aber das Ganze hat Helena noch ein bisschen besser erklärt in Folge 25.
Für mich teilt sich das Berufsfeld in drei Teile eigentlich, also drei maßgebliche Aufgaben, die ganz unterschiedlich sind, was für mich eine ganz tolle Sache ist. Also das Erste, was man tut, ist, dass man natürlich das Stück mitbegleitet, das gezeigt werden soll, dass man die Produktion mitentwickelt, dass man Ideen einbringt zur Handlung und dass man dann schaut, dass sich diese Geschichte auch erzählt. Also dass man den Probenprozess begleitet. Es gibt ganz engen Kontakt zum Choreografen natürlich, aber auch zum künstlerischen Team in Bühnenbild, in Kostüm, eventuell auch Videodesign, Licht und alles das, was da zusammenkommen muss, spielt ja irgendwie dazu, dass man am Schluss eine Geschichte erzählt. Und die Dramaturgie ist sozusagen dieses Auge von außen, das sicherstellt, dass am Schluss da ein Bogen draus wird und dass man wirklich versteht, worum es auch gehen soll. Manchmal ist auch gerade der Choreograf so sehr an den Feinheiten, dass man vielleicht hier und da den Blick aufs große Ganze mal nicht so ganz bewahren kann. Und da ist dann eine Dramaturgie eben da, um zu sagen, Mensch, guck doch nochmal, vielleicht können wir hier nochmal was machen, dass man die Geschichte eindeutiger verstehen kann. Das ist das Erste. Mhm. Das Zweite ist dann natürlich, dass man das, was man da jetzt erzählen will, auch irgendwie verschriftlicht, dass man Hintergrundrecherche macht, dass man Texte entwickelt und versucht, das Ganze entsprechend mit der Marketingabteilung, das ist dann die Schnittstelle, auch ans Publikum zu vermitteln. Also man versucht, die Geschichte, die man erzählen möchte, auch im Vorhinein schon zu transportieren. Wichtige Aufgabe ist dann auch das Programmheft, in dem man dann nochmal ein bisschen Hintergrundinformation kommt oder eine Inhaltsangabe zu irgendwie eventuellen Änderungen. Das ist ja in unserem Schwanensee jetzt auch so, dass es leichte interpretatorische Veränderungen gibt zu dem Märchenstoff, den Schwanensee sonst so hat. Und das Dritte ist, dass man dann halt redet, moderiert, Publikumskontakt pflegt und eben versucht, auch Feedback zu bekommen, was vielleicht auch gewünscht ist vom Publikum. Und gerade im Vorfeld jetzt auch zu Schwanensee gab es da diverse Veranstaltungen, bei denen ich dabei sein durfte und die ich eben auch moderieren durfte. Für mich hat es ja wirklich angefangen mit dem Ballett ursprünglich als Kind und ich habe aber in den letzten Jahren maßgeblich im Musiktheater gearbeitet und so ist das jetzt mit der Ballettabteilung eigentlich schon fast wieder wie ein Nachhausekommen und gleichzeitig ist aber Musiktheater für mich in den letzten Jahren wirklich ein ganz, ganz großes Ding geworden und ich mag es genauso gerne.
Was das Besondere an diesem Podcast ist, finde ich, ist, dass wir wirklich mit unterschiedlichen Menschen in unterschiedlichen Berufen am Theater sprechen dürfen. Ein Theater ist sozusagen eine Maschine mit ganz, ganz vielen Zahnrädern, die ineinander greifen, sodass am Ende das Endprodukt auf der Bühne gezeigt werden kann, was ihr dann seht. Von Kostüm über Maske, über die Regie, über die Kommunikation. Alles muss zusammenarbeiten und es gibt so viele unterschiedliche Berufsfelder am Theater. Es ist eine eigene kleine Welt. Unter anderem gibt es auch Berufe, die man gar nicht mehr unbedingt woanders findet. Einer davon ist der Beruf des Hutmachers oder der Modistin. Also zu Männern sagt man Hutmacher und zu Frauen sagt man Modistin. Und es war ziemlich cool, dass wir in Staffel 1 bei uns in der Hutmacherei zu Gast waren. Julian hat mit unserer Modistin Melanie Immens gesprochen.
Modistinnen sind offiziell eigentlich da, um Damenhüte zu fertigen. Hier am Theater heißt das für uns aber, dass wir alles das fertigen, was im Kopfbereich sitzen soll, schweben soll am besten. Genau, und wir sind zusätzlich noch da, um Schmuck und manchmal auch Kriegen und Ähnliches zu fertigen oder auch mal Engelsflügel und so weiter und so fort. Wir sind sozusagen nur noch mal eine zusätzliche Kostümschublade. Also wir haben ja auch noch Schneidereien da, die für das eigentliche Outfit da sind und mit den Kostümbildnern ihre Träume verwirklichen und die Ausschmückung auch oft, und dafür sind wir hier. Und es läuft dann eben so, dass sobald sozusagen das Stück intern entwickelt wurde, kommt zu uns in die Kostümabteilung der sogenannte Kostümbildner, der vorher schon mit dem Regisseur besprochen hat, was man sich wünscht, und wir machen gemeinsam eine Kostümabnahme, und da wird dann besprochen, was man sich für das Stück wünscht. Und dafür sind dann sozusagen unsere Werkstätten da. Wir dann eben als Werkstatt Hutmacherei und setzen dann die Ideen um. Genau, soll ja alles sitzen und passen, und es ist ja sozusagen Haute Couture, die wir hier arbeiten. Aber natürlich ist das auch ein ganz tolles Gefühl, wenn man weiß, dass hoffentlich sich der Schauspieler damit wohlfühlt und vielleicht das auch hilft, in seiner Rolle anzukommen, so, ne?
Wenn euch der besondere Beruf der Modistin interessiert, dann könnt ihr natürlich gerne nochmal in Folge 9 reinhören, denn da erzählt sie nochmal ganz ausführlich, wie sie dazu gekommen ist, wie sie hier ins Theater gekommen ist und was ihren Arbeitsalltag so ausmacht. Ein weiterer sehr besonderer Beruf hier am Theater ist der von Ella Steinmann, die war bei uns in Folge 27 zu Gast. Und zwar ist Ella Diversitätsmanagerin bei uns am Schauspiel Dortmund. Mir hat sie nochmal erklärt, was das genau ist.
Also ich mache ganz unterschiedliche Sachen, aber sie sollen alle dabei helfen, die Diversität, also die Vielfalt am Theater zu verstärken und zu unterstützen. Das mache ich dadurch, dass ich ganz viele Gespräche führe, Menschen dabei begleite, eine diskriminierungskritische Arbeitspraxis zu entwickeln, indem ich Workshops organisiere, wo man nochmal so ein bisschen sein Wissen auffrischen kann oder neues Wissen erwerben kann zu unterschiedlichen Diversitätsdimensionen oder auch so zu ganz konkreten Fragestellungen teilweise, indem ich ja berate, begleite, zwischendurch mal Ideen habe, was man noch so machen könnte, was die Diversität erhöht, was die Zugänglichkeit zum Theater verbessert und was Benachteiligungen abbauen soll.
Ich muss sagen, die Folge war sehr intensiv. Wir hatten wirklich ein intensives Gespräch über die Erfahrungen, die wir so am Theater gemacht haben. Ich habe auch gesagt, dass ich Theater eigentlich schon als recht weltoffen und tolerant wahrnehme. Aber das ist auch einfach meine persönliche Meinung. Ja, es war irgendwie total spannend, sich mit ihr darüber auszutauschen, weil sie ja nochmal einen anderen und professionellen Blick auf diese Wahrnehmung hat.
Aber natürlich ist es ein Prozess. Wie du schon gesagt hast, ist es noch viel zu tun.
Ja.
Und es ist viel Arbeit, aber es ist auf jeden Fall sehr, sehr schön, mit Leuten zu arbeiten, denen das wichtig ist und die das ernst nehmen und die ja auch Energie aufwenden dafür und sich dafür einsetzen, dass sich Dinge verändern. Natürlich auch fürs Publikum. Also selbst wenn man jetzt nicht benachteiligt wird, mhm, durch zum Beispiel die Frage, also die Frage der Rassifizierung, ob man ja jetzt von Rassismus betroffen ist oder eben nicht wie du, ist es ja trotzdem total wichtig zu merken, ah, das hat einen Einfluss. Also mhm, nicht betroffen zu sein,
ja,
macht ja auch was. Nämlich, dass man bestimmte Dinge zum Beispiel nicht sieht. Dass man aufgrund der privilegierten Situation, in der man ist, bestimmte Dinge nicht wahrnimmt oder als gegeben annimmt. Mhm. Und also es hat ja trotzdem eine Auswirkung. Das finde ich immer total schön, wenn es halt so ist, dass den Menschen das selber wichtig ist. Und dann kann man auch gut ins Gespräch darüber gehen, welche Sprache angemessen ist, welche Sprache möglichst sensibel ist. Und das ist mir total wichtig. Mir geht es nicht darum, irgendwie vorzuschreiben oder zu sagen, der Begriff ist jetzt verboten oder so, sondern eher darüber aufzuklären, naja, diese Wortwahl könnte halt Leute verletzen.
Genau, ja.
Willst du das wirklich? Und dann soll die Person sich selber überlegen, ob sie es möchte oder nicht.
Ja.
So, ne? Das kann ich halt am Ende nicht bestimmen.
Ich war auch in der letzten Spielzeit Teil des Diversitätsprojekts, wo wir auch darüber gesprochen haben, wie können wir im Alltag darauf achten, inklusiver zu sein, Diversität bei uns am Haus zu fördern. Das fängt wirklich bei kleinen Schritten an und über die haben wir in diesem Projekt gesprochen. Wie kann man beginnen? Genau, und zwar auch überall am Haus, in allen möglichen Abteilungen. Und was für einen Wandel Theater so in den letzten Jahren durchgemacht haben.
Und bei dem Jahresprojekt Diversität geht es darum, dass man auf der einen Seite einen Raum hat, um sich einfach mal auszutauschen und auch miteinander ins Gespräch zu kommen. Aber es soll auch ein Reflexionsraum sein, um nochmal die eigene Arbeitspraxis diskriminierungskritisch zu überprüfen und zu überlegen, was mache ich eigentlich den ganzen Tag? Mit wem bin ich in Kontakt? Worauf habe ich Einfluss in meiner Praxis? Und da zu schauen, kann ich da vielleicht noch sensibler werden oder diskriminierungskritischer meine Praxis aufstellen. Thema Hautfarbe, das ist ja nicht nur Unterwäsche, das gilt natürlich auch für die entsprechenden Make-up-Farben oder es gibt ja diese kleinen Mikros, die man eigentlich nicht sehen soll, ja, die so stimmt, an der Wange angeklebt sind, die es in der Regel auch nur in so einem hellen Beige-Ton gibt, wo man sich dann auch drum kümmern muss, dass es das auch in weiteren Farben gibt oder dass man ein Produkt nimmt, was dann wieder mit Make-up überschminkt werden kann oder einfärbbar ist. Und das merkt man auch, dass es einfach eine Awareness gibt, also dass Leute darüber Bescheid wissen, die damit vorher nichts zu tun hatten. Das erleichtert natürlich die Arbeit, weil ich dadurch auch mehr Beispiele habe. Also wenn du jetzt sagst, da ist was, das wusste ich nicht oder das ist mir bisher gar nicht aufgefallen und jetzt habe ich mir darüber Gedanken gemacht, was gibt's noch, dann ist das natürlich eine total gute Ausgangslage, damit wir uns darüber unterhalten können, was es denn vielleicht noch gibt.
Und was ich aus dem Gespräch mit ihr und auch aus Gesprächen in der Vergangenheit von ihr gelernt habe, ist, dass man einfach offen bleiben muss und dass es wichtig ist, sich immer wieder zu reflektieren und sich auch in das Gegenüber hineinzuversetzen. Ein weiterer Kollege aus dem Schauspiel Dortmund hat mit uns gesprochen und zwar war in Folge 34 Raphael Westermeier zu Gast. Er ist nicht nur Ensemblemitglied bei uns am Schauspiel, sondern seit September 2023 ist er auch stellvertretender Vorsitzender des Hauptvorstands der GdBA. Die GdBA ist die Genossenschaft deutscher Bühnenangehöriger, also sozusagen die Gewerkschaft, in der Bühnenangehörige in Deutschland Mitglied sein können. Und wir haben natürlich viel über diese Arbeit gesprochen, was ihm das bedeutet, warum er damals angefangen hat, sich zu engagieren in der Gewerkschaft und genau, was da auch so seine tägliche Arbeit ist, wo er damit auch hin möchte und wohin die Gewerkschaft möchte und wofür die GdBA auch steht.
Als ich als Schauspieler ans Theater gekommen bin, habe ich mich für Gewerkschaft überhaupt nicht interessiert, fand das irgendwie uninteressant, bin Künstler, will irgendwie mich da verwirklichen, was soll das alles. Und dann habe ich gewechselt und habe gemerkt, scheiße, du hast dir ganz viele Sachen so über die Zeit erarbeitet und die sind jetzt aber einfach weg, weil du bist ja in einem neuen Haus, da muss man wieder alles, da muss man alles wieder neu gucken und orientieren und organisieren. Und dann habe ich gedacht, ich trete da mal ein. Und dann habe ich gedacht, auch wenn ich eintrete, dann kann ich auch aktiv werden. Meine Aufgaben sind zum Beispiel zu gucken, dass der Tarifvertrag eingehalten wird.
Ist wichtig.
Ist super wichtig. Ganz wichtig. Und das heißt aber auch, die Kolleginnen und Kollegen an den anderen Theatern in NRW dabei zu unterstützen und zu beraten, weil ich habe jetzt schon mehr Erfahrung und weiß schon mehr, die also im Grunde auch anzusprechen, zu aktivieren und zu sagen, hey, wie sieht das bei euch aus? Wie handhabt ihr das? Dann bin ich im Tarifausschuss, das heißt, ich bin bei Tarifverhandlungen. Da sitze ich sowohl drin quasi als Stellvertreter eben für die Berufsgruppe Solo, das heißt, das ist der Bereich, die Solistinnen im Musiktheater, ein Teil der Solistinnen und Solisten im Tanz, die Solistinnen im Schauspiel und aber auch die ganzen Berufe, die auch einen Solovertrag haben. Du zum Beispiel, Linda, hast ja auch einen NV-Solo.
Obwohl ich nicht auf der Bühne stehe.
So, oder Dramaturgie. Das heißt, für die ganzen bin ich da quasi aktiv und dann sind wir einfach in Tarifverhandlungen mit dem Deutschen Bühnenverein, also der Arbeitgeberseite, zum Beispiel gerade über Arbeitszeit. Das ist ein Teil. Dann ist der andere Teil, das ist jetzt dann wieder der Bereich Stellvertretung, dass wir ja die Kampagne Stop NV Flatrate die letzten Tage hatten, also im Februar hatten. Und da bin ich maßgeblich mit an der Kampagnenplanung, Entwicklung beteiligt gewesen und dann eben auch an der Umsetzung wiederum in NRW, wenn Theater nicht so aktiv sein konnten, dass ich hingefahren bin, um die Kolleginnen vor Ort zu unterstützen. Und deswegen bringe ich mich da ein, weil ich die Situation gerne so verändern möchte, dass wir einerseits Kunst ermöglichen, ja, und das braucht spezielle Regelungen, aber gleichzeitig eben auch ein System schaffen, in dem Machtmissbrauch nicht mehr so einfach möglich ist, in dem es Regelungen zur Arbeitszeit gibt, die Möglichkeit, Familie und Beruf zu vereinen, was eine große Herausforderung am Theater Theater ist. Und das will ich einfach mitgestalten. Und diesen Gewerkschaftsteil baue ich auch mehr und mehr aus, weil einfach mich das, also ich habe 20 Jahre jetzt Theater gespielt und das ist toll, ich liebe das, aber jetzt entwickle ich mich zum Funktionär.
Aber wir haben natürlich auch über seinen Beruf als Schauspieler bei uns am Schauspiel Dortmund gesprochen. Unter anderem darüber, dass er sehr unterschiedliche Rollen hier verkörpert, in sehr unterschiedlichen Stücken. Zum Beispiel spielt er in dieser Spielzeit in Wojciech, einem Klassiker und eher recht, ich sag jetzt mal, ernsten Stück. Und in Das Kapital, das Musical, einer Musical-Parodie, was ein bisschen locker leichter ist.
Aber ich mag, wenn so ein Text da ist oder eine Arbeit und ich so gucken kann, ah, welchen Anteil in mir weckt das? Und was holt das heraus? Und wenn dann quasi von außen beschrieben wird, dass das eine sehr große Unterschiedlichkeit ist, freut mich das total, weil ich das als ein großes Kompliment empfinde. Also sagen wir zum Beispiel mal beim Wojciech diese extrem starke Form, dieser überspannte Körper, der so in diesen Konflikt, in diese Anspannung, in dieses Trauma, in diese gespaltene Persönlichkeit, in diese Vielstimmigkeit, diese Überforderung reingeht. Und demgegenüber dann zum Beispiel im Kapital, das ist mit einer der Sachen, die ich am liebsten mag, dieser Auftritt aus dem Publikum, mit so einer totalen Unterspannung und ganz privat irgendwie so da hinstolpern und einfach irgendwie, oh, mal gucken, was ich jetzt heute so sage. Und genau quasi in dieser Ambivalenz, also das sind so die beiden Punkte, unter denen ich mich am ehesten bewege. Und ich liebe diesen direkten, einfachen Momente wie im Kapital. Und ich glaube, ich brauche aber auch das Gegenelement dazu, wo so stark in Form und in diese Form von Theater gegangen wird.
Raphael steht nicht nur auf der Bühne, sondern ist auch aus Film und Fernsehen bekannt. Zum Beispiel hat er eine Rolle in dem aktuell im Kino laufenden Film Sterben, neben Lars Eidinger und Corinna Harfurch. Er war schon im Tatort zu sehen oder in Unsere wunderbaren Jahre 2. Und deswegen fand ich es total spannend zu hören, was für ihn so der Unterschied ist zwischen der Arbeit am Filmset, also vor der Kamera, und im Theater, auf der Bühne, direkt vor Live-Publikum, wenn man eben nicht mehrere Takes für eine Szene hat, sondern wenn man live performen muss und das direkte Feedback des Publikums bekommt.
Erstmal ist es ein sehr, sehr unterschiedliches Arbeiten, finde ich. Also gerade der Moment, dass man zum Beispiel im Theater, wenn die vierte Wand offen ist, vor allem alles mitnimmt, was da ist, ist ja im Film das genaue Gegenteil. Du tust so, als ob man in einer stillen, leisen Zweierszene zum Beispiel ist und drumherum steht ein Riesenteam von Leuten, dann ist das Spiel einfach ein Unterschied. Die Kamera ist so nah dran, dass nur das Denken schon fast zu viel mit dem Gesicht macht, während es auf der Bühne, also ich bin jetzt auch kein Freund, wenn man so immer nur zu viel und zu groß spielt, aber natürlich ist auf der Bühne einfach der Raum größer und man muss Sachen nochmal ein bisschen größer oder kann Sachen ein bisschen größer übertragen als im Film, weil einfach das Auge viel näher dran ist. Was eigentlich für mich mittlerweile der größte Unterschied ist, ist in der grundsätzlichen Praxis, dass ich am Theater ja über 6 Wochen oder 7, 8 Wochen oder auch noch länger, je nachdem, ein Stück probiere. Das heißt, über diesen ganzen Zeitraum entwickle ich das, dann kommt irgendwann die Premiere und dann spiele ich das noch über einen gewissen Zeitraum und auch währenddessen entwickelt sich das weiter. Am Film, wenn du jetzt mehr als einen Drehtag hast, wo du dann einfach eh nur für deine Szene hinkommst und fertig, aber wenn du eben was Größeres hast, kommst du quasi an dem Tag hin, machst das nicht chronologisch, sondern drehst eben die Szenen, die zum Beispiel jetzt an dem Ort alle stattfinden, dann in den Tagen hintereinander. Und jede Szene, klar, du machst die ein paar Mal, aber an dem Tag ist sie fertig, du kannst im Grunde die Drehbuchseite danach wegschmeißen, das kommt nie wieder. Wenn du dann irgendwo einen Pflock eingeschlagen hast, dann muss die Figurenkurve über diesen Punkt laufen. Ja. Du kannst sie nicht mehr ganz woanders entlang entfalten. Und das fand ich früher in der Vorstellung, oder fand ich früher schlimm, weil ich dachte, nein, ich brauche aber erstmal Zeit, bis ich das alles habe und bis ich was irgendwie gefunden habe. Und jetzt so nach vielen Jahren und viel Theater finde ich das aber gerade toll, einfach zu sagen, okay, ich muss einfach bam, in dem Moment da sein und dann ist es aber auch weg. Und es kommt natürlich auch noch ganz viel dazu. Also du bist im Film viel reduzierter auf dich, weil du bist nur du und dein Spiel und die ganzen Komponenten, die dann die Atmosphäre ausmachen. Also wie wird das Bild noch bearbeitet? Was für ein Color Grading gibt es und sowas? Was tut sich da noch? Was kommt an Musik dazu? Wie wird geschnitten? Also in welchem Moment über Schnitt kannst du ja ganz viel auch im Film quasi erzählen. Ja. Das heißt, du bist einfach mehr ein Rädchen in einem großen Ganzen und am Theater, wenn du eine große Rolle spielst, kannst du halt auch den Abend natürlich maßgeblich anders gestalten.
In Staffel 1 in Folge 8 war ein weiteres, mittlerweile leider ehemaliges Ensemblemitglied aus dem Schauspiel bei uns zu Gast, nämlich Lola Fuchs. Sie hat in der letzten Spielzeit das Stück Die Not steht ihr gut inszeniert. Sie hat es auch geschrieben und stand auf der Bühne, was ja ziemlich viel Arbeit für sie bedeutet hat.
Also das ist ein
Stück, das heißt, die Not steht ihr gut und ich habe das selber geschrieben. Mhm. Lange darüber nachgedacht, ob ich auch Regie führen will oder so und dachte, vielleicht ist es besser, irgendwie das so kollektiv zu machen mit meinen KollegInnen. Und jetzt mache ich das aber irgendwie, aber wir arbeiten trotzdem so gut beisammen, denke ich.
Ja.
Und ich probiere das gerade aus. Also ich kann jetzt nicht sagen, wie ich bin Regisseurin oder sowas, aber ich übernehme gerade die Position, die von außen Feedback gibt und Inspiration so reingibt und so. Ja, wahrscheinlich kriegt man es gar nicht unter einen Hut oder sowas. Ich probiere das ja gerade und wahrscheinlich werde ich daran krass scheitern. Aber es ist schon, ich finde, es macht schon Sinn, irgendwie, wenn man sich selber irgendwie was ausgedacht hat, dass man das irgendwie auch ausbadet. Und ich stehe auch gerne auf der Bühne und ich habe auch Lust, das mit meinen KollegInnen zu machen und weiter irgendwie Teil davon zu sein. Weil es ist ja so, wenn man als RegisseurIn irgendwie dann was zu Ende inszeniert hat, dann gehört das irgendwie so ein bisschen den SchauspielerInnen. Und ich finde es eigentlich ganz schön, irgendwie da so dabei zu sein bei denen. Außerdem habe ich eine Figur geschrieben, die ich niemandem zumuten konnte. Deshalb musste ich sie selber spielen.
Das Stück läuft aktuell auch noch als Wiederaufnahme und ich kann es sehr empfehlen. Es ist unglaublich witzig, sehr, sehr, sehr gut geschrieben. Und genau, sie hat Julian ein bisschen erzählt, worum es in ihrem ersten abendfüllenden Stück geht.
Also es geht vor allem um zwei Coaches, die eine Coaching-Agentur eben für Frauen gegründet haben, für erfolglose Frauen, um sie wieder zu ihrem besten Selbst zu bringen. Also eigentlich so eine Selbstoptimierungsmaschine. Und die haben einen Praktikanten, Dominik, der ist der Erzähler und auch der Autor des Stücks. Und der ist eigentlich Marxist und Künstler und will eigentlich ganz andere Sachen machen. Aber wie es eben so ist im Leben, ist er dann irgendwie bei diesen zwei Frauen gelandet, die eigentlich genau für das stehen, was er irgendwie verachtet. Genau. Und diese zwei Coaches haben auch einen Investor, ohne dessen finanzielle Unterstützung und Kapital sie das sozusagen alles gar nicht hätten aufbauen können. Und der ist so ein bisschen so ein junger, liberaler FDP-Typi, der ziemlich evil ist oder Ansichtssache. Und dann gibt es eben einen so Wendepunkt in deren Karriere, und zwar einen Tweet von einer ehemaligen Teilnehmerin, die den beiden vorwirft und deren Unternehmen, dass sie praktisch total toxisch sind und in ihren Seminaren die Teilnehmerinnen emotional missbrauchen. Und dann ist das so ein whole thing und sie werden gecancelt und verlieren sozusagen ihre Agentur und werden dann ins Dickicht geschickt. Und das Dickicht ist praktisch so eine Fantasiewelt in diesem Stück. Und da kommen alle hin, alle verlorenen Seelen, die es praktisch nicht geschafft haben, etwas aus sich zu machen und gescheitert sind sozusagen. Und dann versuche ich zu kritisieren oder sowas, diesen krassen Mangel an so Träumen, glaube ich, vor allem in meiner Generation, aber vielleicht auch so generell. Also die Frage, kann man sich überhaupt eine Gesellschaft vorstellen, die nicht einer kapitalistischen Marktlogik unterworfen ist? Gibt es überhaupt noch Träume für irgendwas anderes?
Und wenn ihr es gesehen habt und Fans von dem Stück und auch von Lolas Schreibstil und ihrer Art von Humor und Inszenierung seid, dann könnt ihr euch freuen, denn Lola kehrt in der nächsten Spielzeit mit dem Stück Der Dämon in dir muss Heimat finden zurück zu uns ans Schauspiel Dortmund als Regisseurin, und das Stück hat auch sie wieder als Autorin geschrieben. Ihr könnt euch drauf freuen, es wird mit Sicherheit auch wieder ein Highlight. Aber noch könnt ihr euch in dieser Spielzeit die Wiederaufnahme von Die Not steht ihr gut ansehen. Es gibt nicht mehr viele Termine, aber es lohnt sich auf jeden Fall. Und eine weitere Wiederaufnahme in dieser Spielzeit, diesmal aus dem KJT, war die Produktion Spaß, wer bestimmt was lustig ist. In Folge 11 haben wir dieses Stück thematisiert. Da hat Julian mit der Regisseurin des Stücks, Johanna Weissert, und mit den DarstellerInnen Venja Imlau und Jan Westphal gesprochen. Das Besondere an Spaß ist nämlich, dass es ein interaktives Stück ist. Das heißt, das Publikum darf mitentscheiden, wie die Handlung des Stücks verlaufen soll, wie die Geschichte sich entwickeln soll, und das Publikum darf wirklich eingreifen und ein bisschen mitbestimmen.
Ja, du hast es ja in der Einleitung schon so ein bisschen gesagt, wir machen was Interaktives und ja. Die SchülerInnen können eingreifen und es kommt immer wieder was Neues.
Wir kündigen vorher an, dass man nachher dieses Theaterstück bearbeiten kann. Das sind 4 Szenen in etwa 15 Minuten. Mhm. Und da geht es um einen Mobbingfall, der sich langsam steigert und 4 Akteure hat, die auch klar zugeordnet sind nach ihren Funktionen. Mhm. Und danach kann man, als hätte man ein Video vor sich, das man schneiden könnte, vom Publikum aus eingreifen und die Szenen verändern. Und die Schauspieler nehmen das wirklich auf und verändern die Szenen auch wirklich.
Was diese Folge vor allem zu einer Highlight-Folge für mich macht, ist, dass die drei uns damals eine Kostprobe gegeben haben, quasi live im Podcast. Sie haben ein paar Stellen aus dem Stück vorgetragen, sodass wir mal einen Einblick bekommen haben, inwieweit dieses Interagieren mit dem Publikum funktioniert und was es heißt, wenn da steht, es ist ein interaktives Stück.
Alles klar, vielleicht können wir das ja einmal ganz kurz ausprobieren. Also ich bin jetzt mal ein Zuschauer einer Szene, wo ich dann hinterher eingreifen muss. Vielleicht könnt ihr kurz sagen, worum es dann in der Szene geht und das ganz kurz nachspielen und ich werde dann hinterher als Zuschauer gefragt, damit man sich das mal so vorstellen kann, wie diese Interaktion dann funktioniert.
Okay, dann hin? Sagen wir dir jetzt mal, was die Zuschauer an einer bestimmten Szene sagen würden. Die würden vielleicht da sagen, gib die Spänchen nicht raus.
Gib den, die Spänchen nicht raus.
Wir sagen, go. Ist das ein Kreimhorn oder wieder Vertretung?
Aber das Wasser. Die Strafe Gottes. Das ist eine Kompetenz mit dem Fisch, der
dich gesagt hat. Da muss er geben, sonst kriegst du auf den Kopf.
Stopp. Was soll Sophie jetzt machen?
Gib die Spänchen nicht raus.
Okay, gut. Dann machen wir das.
Nee.
Los!
Nee, mein Frisur ist gerade erst fertig. Nein! Warte mal. Nein, das sind meine Spänkchen.
Ja eben, ich will auch keine Spänkchen im Haar haben.
Langweilig.
Was ist denn dein Problem?
Hey.
Ja, Spaß, wer bestimmt was lustig ist, ist auf jeden Fall einer der Publikumslieblinge auf dem KJT-Spielplan, wird deswegen natürlich auch in der nächsten Spielzeit wieder aufgenommen. Wenn ihr zum Beispiel einen Besuch des Stücks plant, könnt ihr euch ja vielleicht zur Vorbereitung oder zur Einstimmung nochmal die Folge 11 anhören, in der wir das Stück thematisiert haben. In der letzten Folge hatte ich ja die Violinistin Barbara Kohl zu Gast, die ein bisschen über ihren Alltag als Musikerin erzählt hat. Und wir hatten in Folge 3 schon mal einen Orchestermusiker bei uns im Podcast, nämlich den Cellisten Andrei Simeon. Die Folge mit ihm scheint eine eurer Lieblingsfolgen zu sein, wenn man sich die Zahlen anschaut. Es lohnt sich also auf jeden Fall für alle, die es noch nicht getan haben, sich Folge 3 mit Andrei nochmal anzuhören.
Gut, ich bin mit 16 aus Rumänien ausgewandert im Prinzip nach England, wo ich da 10 Jahre studiert habe. An einer Schule, Musikschule, Yehudi Menuhin School und dann Guildhall School of Music and Drama in London. Dann bin ich in 2010 hier nach Deutschland, in Essen. Da habe ich meine Frau kennengelernt und ab 2014 bin ich hier in Dortmund, bei der Dortmunder Philharmoniker. Ich würde sagen, eigentlich auf der Bühne waren hier in Dortmund sowohl im Konzerthaus, also auf der Bühne, als auch in Graben, eigentlich meine schönsten musikalischen Momente.
André hat auch über sein Leben als Berufsmusiker erzählt, was ich ja nach wie vor total spannend finde, wie der Alltag dieser Menschen ist. Und genau, André hat vieles aus seinem Leben mit uns geteilt.
Bei uns fangen die Proben in der Regel um 10 Uhr. Du fängst mit der Arbeit um 10 Uhr an, aber gleichzeitig spielst du ein tolles Stück, der dich total motiviert. Und das, ich finde das schön, dass man um 10 Uhr und auch abends, wir haben auch Proben abends, man endet eine Probe vielleicht um 10 Uhr und du hast gerade ein tolles Stück gespielt, den du richtig magst. Also das ist, finde ich schön. Wie bei jeder Sache, man muss nicht alles verstehen, um was zu genießen. So lieber sich darauf einlassen und mitmachen, würde ich schon vorschlagen.
Im Laufe der letzten 39 Folgen haben wir wirklich an den verschiedensten Orten unsere Folgen aufgenommen. Julian war im Mahlsaal. Wir haben mit unserem geschäftsführenden Direktor Tobias Ehinger mitten auf dem Theaterfest aufgenommen. Wir waren im Kostümfundus, im Tiny Music House, was irgendwo in Dortmund stand, außerhalb des Theaters. Wir haben auf dem Feierabendmarkt aufgenommen und auch in der Akademie für Theater und Digitalität. Unserer 6. Sparte hier am Theater Dortmund. In Folge 33 haben wir von dem Akademiedirektor Markus Lobbes und von Simone Janke, die dort PR und die Kommunikation macht, eine Führung bekommen durch den Neubau am Dortmunder Hafen, wo die Akademie damals recht frisch eingezogen ist.
Wir sind hier im Erdgeschoss. Das heißt, es ist erstmal so aufgeteilt, dass an der linken Seite alles, ich sag mal, Nützliche ist. Also wir haben hier natürlich auch Fahrstühle, Umkleiden, Toiletten. Und auf der rechten Seite ist eher alles, was mit Kunst zu tun hat. Das heißt, wir haben hier auch zwei Forschungslabore. Die sind beide ungefähr 70 Quadratmeter groß. Genau, das heißt, man sieht hier tatsächlich Monitore, Computer. Die 360-Grad-Kamera hängt schon nicht mehr, auch ein paar Beamer. Aber man sieht, dass der Raum hier ganz, ganz anders genutzt wird. Also es ist keine Workshop-Situation, es ist keine Konferenzsituation, sondern hier hat wirklich jemand gearbeitet. Und wenn wir nachher noch hochgehen, werden wir uns auch noch die Werkstätten kurz anschauen. Also wir haben hier nicht nur Forschungslabore, sondern wir haben auch Werkstätten, wo man auch wirklich richtig handwerklich arbeiten kann.
Jetzt stehen wir auf dem Dach. Wir haben hier als erstes öffentliches Gebäude der Stadt Dortmund einen Wald auf dem Dach. Also man kann sich entscheiden zwischen Photovoltaik oder Begrünung. Begrünung heißt fast immer Wiese. Und wir haben gedacht, wir machen ein bisschen höhere Wiese und stellen ein paar Bäume hin. Das sind zurzeit 31 Stück.
Ja, wie ich gerade schon gesagt habe, ist die Akademie unsere sechste Sparte. Und anders als bei den spielenden Sparten, ist vielen häufig nicht so ganz klar, was die Akademie für Theater und Digitalität eigentlich so macht. Da fand ich es ganz gut, dass Markus und Simone uns das nochmal versucht haben zusammenzufassen und zu erklären.
Es wird hauptsächlich geforscht an der Schnittstelle zwischen darstellender Kunst, neuesten Technologien, digitalen Technologien natürlich und auch an der Schnittstelle zur Wissenschaft. Unser Grundaufschlag ist halt immer, was braucht es im Theater? Warum braucht das Theater neue Technologie? Und hier sieht man auch, wir müssen es an theatralen Maschinen, an theatralen Momenten, theatralen Aufbauten probieren können. Und das können wir hier drin sehr gut.
Wir vergeben durch eine Jury ausgewählte Fellowships. Die sind gefördert von der Kulturstiftung des Bundes. Und das haben wir aktuell insgesamt schon 62 Mal getan.
Okay, wow.
Also die Forschung, die hier stattfindet, ist ja prototypisch. Das heißt, die Fellows haben auch wirklich den Raum frei auszuprobieren, frei von den ganzen Produktionszeiträumen und tatsächlich auch ergebnisoffen.
Naja, wir haben nicht diesen üblichen Probenverlauf, den man im Theater hat. Also wir machen nicht eine Produktion nach der anderen und das folgt zu einem Regularium, wie es immer ist. Probebühne aufbauen, da drin Proben abbauen, auf die große Bühne gehen, Premiere haben, feiern nächster Tag. Sondern wir laden kuratiert sehr viele Projekte aus der ganzen Welt ein, bei uns an speziellen Fragestellungen zu forschen, die uns aber eingereicht werden. Also wir bestimmen das auch nicht, was die Leute machen, wir bestimmen nur, wer kommt. Und damit wir möglichst flexibel sind zwischen den verschiedenen Feldern, die es gibt, KI ist gerade ein großes Stichwort, aber eben auch Robotik, Augmented Reality, alles Mögliche, was man sich vorstellen kann, Mensch-Maschine-Interaktion, ist das Gebäude relativ plan. Es blinkt gar nicht so sehr, wie das Foyer den Eindruck macht, dass es bunt sei, sondern es ist fast alles ziemlich rau, ziemlich leer und wir haben sehr viel Lagerfläche und versuchen für jedes Projekt in den einzelnen Räumlichkeiten so zu bestücken, dass es für das jeweilige Projekt stimmt.
Ja, wie ihr unter anderem durch diesen Podcast aus den letzten 39 Folgen gemerkt habt, ist das Theater Dortmund sehr, sehr vielfältig. Es gibt unterschiedliche Menschen, unterschiedliche Berufe. Es gibt viele Menschen, die fest hier am Theater arbeiten, viele Menschen, die zu Gast hier sind, die immer wieder herkommen. Und ein Theater und vor allem das Theater Dortmund mit seinen sechs Sparten ist wirklich eine eigene Welt. Es gibt so viele spannende Themen auf und hinter der Bühne, die wir längst noch nicht alle behandelt haben, aber immerhin schon einige davon. Und ich hoffe, mein kleiner Recap der letzten Folgen hat euch gefallen. Vielleicht habt ihr auch an der einen oder anderen Stelle Lust bekommen, noch alte Folgen nachzuhören, was mich natürlich sehr, sehr freuen würde. Ich habe mich sehr gefreut über jeden und jede, die bisher bei uns im Podcast zu Gast war. Und ich habe viele Leute dadurch kennengelernt hier in diesem sehr großen Haus. Deswegen macht es mir auf jeden Fall nach wie vor großen Spaß. Und ich habe auch noch Ideen für weitere Folgen. Also die Themenliste ist noch lang. Es geht auf jeden Fall weiter. Ich habe auch schon sehr viele Ideen für die nächste Spielzeit. Also ihr könnt euch auf jeden Fall auf gute Folgen freuen. Aber wenn ihr selber Wünsche habt, wenn ihr Ideen habt, wen ich denn hier mal einladen soll in den Podcast, mit wem ich mal sprechen soll, oder wenn ihr einfach Feedback habt, sei es zu dieser Folge oder zu den letzten 39 Folgen, dann schreibt doch gerne dem Theater Dortmund bei Instagram, was ihr gut findet, was ich verbessern kann. Und genau, ich freue mich immer, eure Nachrichten zu lesen. Dafür schon mal danke an dieser Stelle. Und auch nochmal ein ganz großes Danke für jetzt 40 Folgen Bühne frei, der Theater Dortmund Podcast. Mir macht es großen Spaß, mit Leuten über meine Leidenschaft, das Theater, zu sprechen, aus den unterschiedlichsten Perspektiven. Ich lerne sehr, sehr viel und ich hoffe natürlich, ihr auch. Und ich hoffe auch, dass ihr gerne zuhört, auch gerne weiter dabei bleibt und auch in 2 Wochen wieder einschaltet. Ich freue mich auf euch.